Herzlich willkommen zu Das macht dann der Hausarzt. Ich bin Anna.
Und ich bin Giel.
Und wir sind zwei junge, niedergelassene Hausärztinnen im Bergischen Land.
Genau, die sind wir.
Ich musste nur gerade schmunzeln, weil ich gerade ja noch in die eine Folge reingehört habe, wo wir uns darüber kurz philosophiert haben, ab wann man das nicht mehr sagen darf.
Ja, genau.
Wir sagen das so lange, bis es nicht mehr geht.
Notfalls muss uns einer ein Feedback geben, sagen, jetzt ist der Zeitpunkt soweit, jetzt geht es nicht mehr über junge
Hausärzte. Das könnten wir dann auch an dieser Stelle besprechen,
genau.
Denn wir resümieren mal kurz, was seit der letzten Folge so passiert ist und ob es Feedback gab. Hast du da was gehört?
Ich hatte nochmal von einem Kollegen gehört, der die letzten Folgen gehört hat und meinte, die wären sehr gut zuzuhören. Und ja, er hätte Spaß daran, die zu hören.
Ah ja, stimmt, das hattest du mir auch geschickt, ne?
Genau, ja.
Ja, sehr cool, dass auch Kollegen, Fachärzte aus anderen Fachdisziplinen sich das anhören.
Ja, und sich das antun.
Ja, ist doch richtig schön. Mir hat auch tatsächlich eine Bekannte, die hatte mir geschrieben, die ist auch Fachärztin in einer anderen Disziplin und meinte, ja, wenn ihr mal jemanden braucht, ladet mich doch ruhig mal ein.
Ach, cool. Das ist auch
und da habe ich mir auch gedacht, das können wir auch gerne mal machen irgendwann, wenn sich das mal anbietet, dass man auch mal die Kollegen aus den anderen Fachrichtungen mit ins Boot holt.
Genau.
Und das noch ein bisschen interdisziplinärer gestaltet.
Ja, das hört sich doch gut an. Unser heutiges Thema, möchtest du das sagen?
Das ist das Thema Übergewicht und warum nehme ich nicht ab? Das war so unser Working Title für diese Folge, weil das ja sehr oft auch als Anlass in der Sprechstunde kommt.
Ja, es ist irgendwie so eine Frage, die gefühlt täglich kommt. Ist das bei euch auch so?
Ja, so über den Daumen gepeilt haben wir schon, also Beratungsanlass, Übergewicht oder Adipositas. Lass es bestimmt 2-3 Patienten am Tag sein, die halt dezidiert das ansprechen. Und Beratung oder Termin wegen Folgen von Adipositas hat man, glaube ich, wirklich täglich in der Sprechstunde.
Also aber auch, weil die das dann ansprechen als Folgen von Übergewicht? Oder ist das mehr deine Interpretation, dass das jetzt eine Folge des Übergewichts?
Ja, es sind übergewichtige Patienten, die dann dementsprechend Folgeerkrankungen entwickelt haben, wie zum Beispiel
Diabetes.
Typ-2-Diabetes oder Patienten mit einem Hypertonus, die übergewichtig sind, also mit einem Bluthochdruck oder das Schlafapnoe-Syndrom.
Aber das ist jetzt nicht die Frage der Patienten, die sagen, hey, ich möchte ein Gespräch über mögliche Risiken meines Übergewichts haben. Das ist dann weniger, ne?
Das ist tatsächlich die seltenste Frage.
Ja. Ich hatte das, glaube ich, noch nie.
Die Frage ist eigentlich immer eher, was kann ich denn tun, um abzunehmen? Es klappt nicht.
Vielleicht sollten wir vorher einmal sagen, was der Unterschied zwischen Übergewicht und Adipositas ist. Und zwar spricht man eigentlich von Übergewicht, wenn ein Mensch ein BMI über 25 hat. Und bei Adipositas spricht man dann von einem BMI über 30. Also Adipositas ist nochmal deutlich gravierender als das Übergewicht an sich.
Genau.
Das ist, denke ich, wichtig, Unterschied.
Dann gibt es natürlich immer noch die Menschen, die aus der Reihe tanzen, weil die sehr groß sind oder sehr muskulös.
Genau.
Oder einfach nicht so in das normale Schema passen. Und da kann man auch immer noch den Taillenumfang nutzen, um festzulegen, ob ein Übergewicht oder eine Adipositas vorliegt.
Genau. Auch bei Frauen mit großer Oberweite, das ist auch immer noch wichtig, weil auch das ist natürlich Masse, die dann ins Gewicht reinzählt. Aber wenn die dann trotzdem unheimlich schlank sind, heißt das nicht per se, dass sie dann übergewichtig sind. Laut BMI dann vielleicht schon, aber wenn man dann Menschenverstand nutzt, dann ist das doch was anderes.
So sieht's aus.
Obwohl dieser Menschenverstand manchmal bei der Krankenkasse nicht vorhanden ist. Das ist dann bei bestimmten Operationen, sagen die, die ist ja übergewichtig, soll erstmal abnehmen. Und wenn die sich den einfach mal angucken würden, den Körper, würde man merken, hey, die kann nicht mehr abnehmen. Das ist einfach die Überweite oder die Oberweite und der Körperbau mit einem breiten Becken oder sowas.
Okay, hast du da ein konkretes Beispiel?
Ja, wir hatten eine, die wollte für Lipödem eine Operation haben und die war wirklich schlank, also der Bauch war straff, aber die Beine und die Oberarme, die waren halt Lipödem entsprechend massiver und ihr wurde immer gesagt, sie soll doch erst abnehmen, bevor sie dann die Operation bekommen würde, weil sie hätte ja Übergewicht laut BMI. Und dann dachte ich mir, okay, da war nachher der Gefäßchirurg dabei, der plastische Chirurg war dabei und der Hausarzt, wie alle haben gesagt, ja, die hat ein normales Körpergewicht, bloß der BMI, also durch die Lipödem, ist der BMI einfach erhöht.
Okay, und da hat das dann letztendlich was genutzt, dass das attestiert worden ist?
Ich glaube, das ging dann letztendlich in 2 oder 3 Instanzen, so genau weiß ich das nicht mehr, aber das war echt frustrierend, das war echt viel Arbeit. Und das ist dann ärgerlich. Da fehlt dann manchmal der Menschenverstand.
Ja, und das ist natürlich ja auch ein sehr hoher Leidensdruck. Ne? Also sowohl, man muss das ja einmal voneinander trennen, ne? Patienten, die ein Lipödem haben, die sind auch zu schwer, aber das ist keine Adipositas. Und deswegen wird es auch unabhängig davon bewertet. Natürlich haben Menschen mit einer Adipositas auch einen hohen Leidensdruck, aber die können in der Regel durch eine Gewichtsreduktion was daran ändern, während Patienten mit einem Lipödem das eben dann nicht mehr können.
Genau.
Das ist auch eine häufige Frage, die dann kommt, habe ich denn ein Lipödem?
Ja. Und stellst du selbst die Diagnose oder schickst sie dann weiter?
Man kann selber ja schon mal gucken. Also da geht es ja dann darum, einmal die Beine, die Arme anzuschauen, mal zu schauen, gibt es da bestimmte Zeichen, ne, die auf ein Lipödem hindeuten können. Wenn ich der Meinung bin, die haben keins, dann sage ich denen das. Dann sage ich denen auch, dass es relativ wenig Nutzen hat, sich dann auch nochmal fachärztlich vorzustellen, was abklären zu lassen. Viele Patienten wollen das aber trotzdem.
Ja, ist auch meine Erfahrung.
Ja, warte, dann lass uns doch noch mal ganz kurz hier Zahlen, Daten und Fakten auf den Tisch legen, die wir gerade noch rausgesucht haben.
Die neuesten Daten und Zahlen sind eigentlich aus dem Jahr 2019. Die haben wir bei der Deutschen Adipositas-Gesellschaft gefunden, aber auch beim RKI wurden die genommen. Und und der sagt eigentlich, dass 50% der Frauen übergewichtig sind und 2/3 der Männer übergewichtig. Und 1/4 der Männer und Frauen leiden eigentlich an Adipositas. Also das ist eine ziemlich große Menge in der Gesellschaft.
Was gibt's denn so für Gründe, warum ein Übergewicht entstehen kann?
Also die meisten Patienten kommen ja mit der Frage, ist es somatisch, also körperlich bedingt? Und dann könnten Erkrankungen wie die Schilddrüsenunterfunktion oder Einnahme von bestimmten Medikamenten ein Grund sein. Vor allem die Schilddrüsenunterfunktion ist eine häufige Frage bei mir. Dann
ja, das ist eine super häufige Frage. Einmal Schilddrüse abklären, wobei häufig im Gespräch dann ja schon auch rauskommt, dass es das nicht sein kann, weil neben dem Übergewicht die anderen Kriterien für die Schilddrüsenunterfunktion oft nicht erfüllt sind.
Ja, und die neuesten Studien der Schilddrüsenunterfunktion zeigt ja eigentlich, dass dieses Übergewicht, was im Volksmund typisch Schilddrüsenunterfunktion ist, eigentlich erst bei einer sehr ausgeprägten Schilddrüsenunterfunktion vorhanden ist.
Ja. Das kommt sozusagen zu guter Letzt.
Genau. Aber das ist ja natürlich auch irgendwie eine, böse gesagt, bequeme Erklärung fürs Übergewicht, weil eigentlich viel häufiger ist die Ursache doch eigentlich eine schlechte Ernährung und wenig Sport.
Das ist also die Hauptsache. Denke ich auch die hauptsächliche Ursache, wo wir natürlich immer vorher einmal abklären müssen, gibt es einen anderen Grund, der das Übergewicht bedingt? Da kann man sicherlich noch mal ansprechen, die Patienten, die Antidepressiva einnehmen oder die Cortison einnehmen müssen.
Das ist natürlich eine Ausnahme.
Und die können definitiv dadurch einige Kilo zunehmen.
Und bei Cortison ist das häufig erst bei langfristigen Einnahmen. Also jetzt nicht, wenn man es eine Woche lang nimmt, sondern echt, wenn man es Wochen und Monate nehmen muss.
Genau. Und natürlich gibt es seltene Erkrankungen, ne, Hormonstörungen, die dazu führen können, dass man Übergewicht entwickelt. Dafür ist es aber wirklich dann einmal notwendig, dass die Patienten zum Facharzt gehen, also zum Endokrinologen, der das untersucht. Und das ist wirklich so selten, dass man es seltenst in der Hausarztpraxis antrifft. Und wie du schon sagst, die meisten Patienten leiden an einem Übergewicht, weil die sich einfach lange, lange falsch ernährt haben, sich wenig bewegt haben,
das vielleicht auch nicht besser
in der
gelernt
Kindheit
haben.
Schon nicht gelernt haben.
Auch, man muss ja auch lernen, wie man kocht, wie man gesund kocht. Man muss das Geld haben, um gesund zu kochen. Das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, weil gesund kochen ist einfach teurer, als wenn man jetzt Fertiggerichte kauft, auf den ersten Blick zumindest.
Ja, was man noch ansprechen könnte, wären Frauen, bei denen dann nach den Schwangerschaften irgendwie das Gewicht nicht mehr runtergeht. Ja.
Oder in der Menopause.
Genau, oder Gewichtszunahme bei Frauen in der Menopause, also in den Wechseljahren. Das hört man auch öfter. Es hat ja auch leider ein Symptom durch die Hormonumstellung, aber auch da, man nimmt da nicht ungebremst und kontrolliert immer, immer weiter zu. Das hört irgendwann auch auf und auch da kann man gegensteuern. Was du gerade ja angesprochen hast und was ich auch viel erlebe, ist so dieses Gefühl der Hilflosigkeit, dass die Patienten sagen, ich kann da nichts machen, ich habe schon 1000 Diäten gemacht und ich war schon in der Ernährungsgruppe und beim Berater und ich weiß ja eigentlich, was ich machen soll, aber es klappt halt nicht. Was machst du dann?
Das finde ich immer die schwersten Patienten. Ich sage dann meistens, doch nochmal ein Ernährungstagebuch machen, einfach um zu gucken, wo kommt der Intake, also was ist der Intake. Ich hatte mal eine Patientin, die erzählte, dass die nachts 4 Bounties, war das, gegessen hat. Und dann nicht nur einen, sondern 4 Packungen, also 4 mal 2. Und die hat sich gewundert, dass sie nachts, also dass sie nicht abnimmt. Und dann dachte ich, ja, okay, wenn man das nachts isst, dann ist das natürlich, geht das sofort auf die Hüfte.
Aber ganz im Ernst, jemand wundert sich, warum der nicht abnimmt, wenn der jede Nacht 4 Packungen Schokolade isst.
Weil sie macht ja Sport. Ja, sie macht ja Sport und tagsüber ist sie besser als früher. Aber das sind solche Sachen, die kommen natürlich raus, wenn man dann doch nochmal ein Ernährungstagebuch macht, wo alles aufgeschrieben wird. Und dann kann man genau über solche Sachen reden und erklären, das ist natürlich tödlich. Und da muss man sich eigentlich auch nicht wundern, dass man nicht abnimmt. Aber das sind so Sachen, die dann auch einfach manchmal unbewusst stattfinden, wo man nicht mehr drüber nachdenkt.
Oder was auch vielleicht mal verdrängt wird, ne?
Ja, und so ein Tagebuch kann das dann nochmal an die Oberfläche bringen und dann.
Das ist ein guter Tipp auf jeden Fall.
Aber die Patienten müssen natürlich mitmachen und alles aufschreiben, weil sonst hat das auch keinen Sinn.
Ist auch, glaube ich, viel Schamgefühl, ne, dass die Leute, also ich verstehe manchmal so diesen Zusammenhang dann nicht, wenn jemand kommt und sagt, ja, ich kann das nicht verstehen, dass ich nicht abnehme, weil ich esse ja den ganzen Tag nichts oder ich esse ja total wenig. Ich esse morgens nur ein Knäckebrot und abends esse ich einen kleinen Salat und wiege aber deutlich über dem, was ich eigentlich wiegen sollte. Das ist nicht möglich.
Nee.
Das geht einfach nicht. Da fragt man sich dann oft, stimmt da irgendwie was nicht? Erzählen die einem nicht alles oder gestehen die sich das vielleicht selbst nicht ein? Und das braucht manchmal relativ viel Zeit und auch Vertrauen natürlich seitens der Patienten, dass die dann doch mal in sich gehen und sich überlegen, ach, dann gibt's doch mal nach 3 oder 4 Tagen kriege ich dann Heißhunger und esse 2 Dosen Eis oder so.
Genau, das gibt's diesen Rebound dann. Deshalb, so ganz, ganz strikte Diäten bin ich persönlich auch kein Fan von. Das geht meistens schief.
Ja, das geht total in die Hose und viele Menschen haben auch, finde ich, einfach die Verbindung zu ihrem Essverhalten komplett verloren. Also entweder die essen krankhaft viel oder krankhaft wenig oder in so Phasen, ne? Dann ernähren sie sich mal zeitweise ganz gesund. Dann kommt eine Phase, wo die super ungesund essen. Viele haben, glaube ich, auch so dieses Thema abends auf dem Sofa.
Ja, dieses Snacken.
Chips, Gummibärchen und was da noch so alles. Dann kommt Softdrinks, sind, glaube ich, auch ein Problem.
Das ist ja auch wahnsinnig schwierig, wenn man sich sowas mal angewöhnt hat, ist das ja auch eine Gewohnheit. Und eine Gewohnheit zu ändern, ist wahnsinnig schwierig. Das ist mit das Schwierigste, was es gibt. Und man denkt da gar nicht mehr drüber nach. Also man muss dann eigentlich wieder zu dem Status, dass man sich über diese unbewussten Handlungen wieder bewusst macht. Und das ist eigentlich das Schwierigste an dem Ganzen. Aber welche Behandlungsmöglichkeiten haben wir denn?
Wir als Hausärzte haben, glaube ich, erstmal als beste Behandlungsmöglichkeit das Gespräch, weil wir damit herausfinden können, wo der Grund liegt für das Übergewicht. Und häufig kommt da eben dann doch raus, dass es sich um eine Form von einer Ess- oder Ernährungsstörung handelt.
Besprichst du dann in diesen Gesprächen auch die Risiken von den Folgeerkrankungen?
Ja, wenn die Zeit ist, das ist eigentlich total wichtig, ne? Mhm. Aber oft verbringt man erstmal die ersten 15 Minuten damit, sich die Sorgen und das Leid der Menschen anzuhören, die übergewichtig sind und die dir dann erstmal erzählen, was, warum das nicht geht und was sie schon alles gemacht haben. Und dann ist ja manchmal der Termin auch schon vorbei.
Das stimmt.
Also das hat in der Praxis wirklich einen sehr, sehr hohen Zeitbedarf. Und genau, also wir haben als erste Möglichkeit das Gespräch. Wir können natürlich auch aufklären, warum das wichtig ist, Gewicht zu verlieren. Und müssen aber, glaube ich, auch immer gucken, dass wir die Leute nicht verlieren.
Ja, wir dürfen nicht mit dem erhobenen Finger davor sitzen, ja.
Und sagen, ja, hier du, dann kriegst du Bluthochdruck und dann kriegst du Diabetes und dann kommt irgendwann ein Herzinfarkt und Schlaganfall und dann ist sowieso alles vorbei. Genau. Dann gehen die raus und denken, toll, die Ärzte, die können mir eh nicht weiterhelfen.
Das stimmt, ja.
Und landen vielleicht im blödesten Fall bei irgendeinem unseriösen Abnehmenprogramm, was ja mittlerweile viele gibt, ne? Übergewicht ist ein Riesenmarkt.
Ja, das sieht man ja auch auf den Social Media, das ist ja überall, kriegt man Werbung für irgendwelche Workshops oder sonst was. Aber die
Total sinnbefreite total Sachen, die man dann kaufen soll und dann angeblich davon abnimmt. Es gab so eine Phase, wo die Leute immer erzählt haben, sie hätten sich jetzt Kollagen gekauft, dass sie sich in den Kaffee rühren.
Aha.
Und ich nur dachte, hä?
Aber warum?
Ich weiß es nicht. So statt Kaffeeweißer machen wir jetzt mal Kollagen da rein.
Also welche ich erfolgreich zurzeit nutze, sind die Digas. Also es gibt so eine bestimmte App, die zum Abnehmen hilft.
Da gibt es mehrere sogar.
Ja, genau. Und wir haben mit einer eigentlich am besten Erfahrung gemacht. Und da kommen die Leute echt mit 7 bis 10 Kilo innerhalb von 3 Monaten. Aber dann auf eine gesunde Art und Weise, dass die Leute sagen, ich habe eigentlich gar kein übermäßig Hungergefühl, ich bin immer gesättigt. Und also da bin ich echt ein Fan geworden von diesen Digas.
Ja, ich finde die auch gut. Ich habe von einigen auch mal nicht so positive Rückmeldungen bekommen zu den Digas, weil die gesagt haben, dass das noch nicht so richtig ausgereift ist, dass da die Mahlzeiten nicht richtig erkannt werden oder man irgendwie was eingegeben hat und das hat nicht so funktioniert. Mhm. Oder eine Patientin, die fühlte sich da einfach komplett unverstanden, weil die eben irgendwie ein besonderes Essverhalten auch hatte.
Mhm.
Aber das ist auf jeden Fall was man den Patienten schon mal als erste Hilfe mitgeben kann, sagen kann, hier die Krankenkassen finanzieren das.
Ja.
Man kann die einmal verordnen, diese App.
Man kann die auch noch ein zweites Mal wiederholen teilweise.
Gibt ein Folgerezept auch noch.
Ja.
Das ist so eine ganz, ganz schnelle Hilfe. Viele Krankenkassen bieten auch noch andere zusätzliche Programme an.
So Ernährungsberatung werden teilweise auch übernommen.
Genau, immer bei der Krankenkasse da auch nachfragen, also von Patientenseite, weil wir als Ärzte, wir können es nicht wissen, welche von den 98 Krankenkassen aus Deutschland jetzt welche Ernährungsberatung macht. Aber das
und welche übernommen wird, weil da gibt es auch immer Zusatzbezeichnungen, die dann dabei sein müssen.
Da habe ich letztens sogar noch gegoogelt. Manchmal, wenn ich kurz Zeit habe, dann schaue ich immer mal nach für die Leute. Mhm. Guck dann mal, was haben die Krankenkassen für Programme.
Bist du eine gute Hausärztin?
Danke. Na, dann habe ich auf jeden Fall mal gegoogelt und habe geguckt, dass diese Krankenkasse sogar auch mit Ernährungsberatern hier in der Umgebung spezielle Programme anbietet, wo die Leute sich dann einfach anmelden können.
Ach cool.
Und ist dann halt immer die Frage, ob da dann Plätze frei sind. Das ist auch sowas, was man schon mal hört. Ja, ich kriege irgendwie aber auch niemanden, der eine Ernährungsberatung macht und die haben alle keine Plätze frei. Aber ja, das gibt's. Dann gibt's natürlich noch, auch wenn das jetzt nicht die Krankenkasse bezahlt, alternative Ernährungsberatungen von privaten Beratern. Das wird häufig auch von Heilpraktikern angeboten, so Ernährungsprogramme, die würde ich immer dazu raten, sich einmal vorher über die Kosten zu informieren. Dann ist natürlich jetzt auch seit einigen Jahren im Gespräch das Semaglutid, die sogenannte Abnehmspritze, die sich auch schon bewährt hat, muss ich sagen. Mhm. Ich habe da einige Patienten jetzt auch begleitet und das hat wirklich gut funktioniert.
Ja, aber die ist halt relativ teuer, oder nicht relativ, die ist einfach teuer, muss man jetzt ehrlich sagen.
Die ist teuer, das sind wirklich hohe monatliche Kosten,
das
muss man einfach wissen und es ändert nichts am Essverhalten.
Genau, das wollte ich gerade sagen, was mich an der stört, ist, dass die Menschen eigentlich nicht angelernt werden, wie man gesund isst oder wie man sich gesund bewegt. Das fehlt mir da, das ist natürlich ein zeitiger Effekt, dass wenn man die Spritze nimmt, dann nimmt man gut ab und man reduziert auch das Risiko auf Diabetes. Aber es ist nicht so, dass man dadurch lernt, wie man gesund lebt. Und das fehlt mir dann bei der Abnehmspritze. Und ich weiß auch, dass viele Patienten das einfach viel zu teuer finden und sagen, nee, das kann ich nicht leisten.
Können viele gar nicht bezahlen. Das ist tatsächlich schon so ein bisschen Luxusprodukt.
Ja, das ist dann doch für die reichere Bevölkerung.
Und ich berate die Leute auch immer so, also selbst wenn sie das bezahlen können und wollen, dass sie eben wissen, ne, das ändert eben nichts an ihrem Ernährungsverhalten und da müssen sie trotzdem ihre Gewohnheiten ändern. Manchmal hilft das den Leuten am Anfang, so die ersten 3 bis 6 Monate, dass die halt ein bisschen schon abnehmen.
Das stimmt.
Und das motiviert die dann so, dass die weitermachen. Und dass man dann eben auch ohne Spritze weitermachen kann.
Und manchmal ist das ja auch so, dass der Appetit und der Geschmack sich ein bisschen verändert.
Ja.
Wodurch man dadurch auch weniger isst.
Was haben wir noch? Wir haben noch für die schwer adipösen Menschen haben wir die Adipositas-Zentren, so eine quasi geballte Kompetenz mit Ernährungsberatung, mit psychologischer Begleitung, mit dem Ziel, gegebenenfalls aber dann auch eine chirurgische Intervention durchzuführen, also eine OP, was manchmal direkt pauschal abgelehnt wird von den Patienten, die dann sagen, nee, das will ich nicht. Da gibt es auch gewisse Kriterien, die erfüllt sein müssen.
Meine Erfahrung ist eigentlich, dass wenn man die zum Adipositas-Zentrum schickt, dass da die meistens dann doch mit einer OP zurückkommen.
Ja, viele kommen das. Ich hatte aber mal auch eine Patientin, die ist ins Programm da aufgenommen worden. Und die kam dann nach einem halben Jahr und hatte 20 Kilo abgenommen und
Okay, krass. Das
war nicht mehr erforderlich.
Okay, das ist ja gut.
Das kann durchaus auch mal sein. Allerdings kann nicht jeder Übergewichtige ins Adipositas-Zentrum gehen, sondern das ist dann erst ab einem BMI von 40, meine ich, und mit Folgeerkrankungen.
Genau.
Deswegen, einmal hatte ich eine sehr, sehr frustrierte Frau in der Sprechstunde, das ist schon lange, lange her, die auch dann sagte, ja, und sie kann nicht abnehmen und das funktioniert alles nicht. Und dann habe ich ihr gesagt, sie könnte sich doch mal ans Adipositas-Zentrum wenden. Und dann kam sie irgendwie eine halbe Stunde später, ist sie einfach durch die Praxis durch in mein Sprechzimmer rein und hat mich angeschrien, da kann ich nicht hin, ich bin nicht fett genug.
Ja.
Das ist mir immer noch so im Kopf geblieben. Wie,
ja, das ist halt diese Zeit oder diese Spanne, wo man zu dick ist fürs gesunde Leben und zu dick, um sich wohlzufühlen, aber zu schlank, um dann so drastische Hilfsmittel wie das Adipositas-Zentrum zu nehmen. Aber die Menschen sind dann häufig durch so eine App geholfen, aber damals gab es die vielleicht noch nicht.
Genau, da gab es die noch nicht, da kamen die dann erst ein paar Jahre später. Selbsthilfegruppen kann man noch ansprechen, das ist auch so ein Thema, habe ich jetzt von einigen Patienten auch mitbekommen, dass sie das machen und das auch ganz gut finden. Es gibt wohl auch hier im Umkreis eine Selbsthilfegruppe für Patienten vor und nach Adipositas-OP.
Okay.
Die wird ganz gut angenommen.
Mhm.
Und aber so richtig viel kann ich dazu ehrlich gesagt gerade auch nicht sagen.
Und im Netz, also Social Media, ist auch wieder diese Body Positivity ein Thema, dass die Leute akzeptieren, dass sie übergewichtig sind und dass sie sich wohlfühlen und dass das eigentlich gar nicht so schlimm ist, übergewichtig sein. Das finde ich ist gut, dass sie sich in ihrem Körper wohlfühlen. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen die Selbsthilfegruppe, dass sie sich nicht schämen für ihren Körper. Und das ist, denke ich, auch wichtig. Allerdings darf man oder muss man trotzdem betonen, dass ein Übergewicht einfach ein erhöhte Risiko auf bestimmte Folgeerkrankungen hat. Und das ist auch, wenn man sich wohl in ihrem Körper fühlt. Möchtest du einmal die Take-Home-Message sagen?
Ich sag sie dir, falls du es noch nicht wusstest. Übergewicht ist eine Erkrankung, ob durch falsche Ernährung, die in der Kindheit erlernt wurde, oder zum Beispiel zu wenig Bewegung oder krankhaftes Essverhalten hervorgerufen. Also viele verschiedene Ursachen für Übergewicht und Adipositas. Man spricht ab einem BMI von 30 von Adipositas. Und wenn man sein Gewicht nicht mehr allein in den Griff bekommt, sollte man sich auf jeden Fall Hilfe suchen. Das kann auch mit einem ärztlichen Gespräch beginnen, erfordert aber auch ein hohes Maß an Selbstmotivation und den Wille, etwas an seinem Leben zu verändern. Ich könnte noch so viel dazu sagen. Wir müssen eine zweite Folge dazu aufnehmen. Zum Beispiel Frauen rate ich auch immer dazu, Krafttraining zu machen.
Genau, Krafttraining ist mit das Wichtigste bei Frauen.
Es ist nicht so, dass Menschen immer übergewichtig sein werden, die übergewichtig sind, sondern jeder kann was daran ändern.
Ja.
Für den einen ist es manchmal leichter als für den anderen, aber dass man sich hinsetzt und sagt, ich kann da jetzt nichts mehr dran machen, das ist in den allermeisten Fällen nicht so.
Es ist manchmal halt einfach, ne? Dann hat jemand anders die Schuld und man nicht selbst.
Okay. Und was man noch ganz kurz sagen könnte.
Du willst sonst nicht aufhören.
Ich will nicht aufhören. Dass wir Ärzte die Menschen ernst nehmen müssen. Wir müssen diesen Leidensdruck verstehen.
Ja.
Denn ansonsten können wir denen nicht helfen. Und ansonsten werden die sich von uns unverstanden fühlen und sagen, wir sagen denen eh immer nur, die sind zu dick und sollen abnehmen. Und das hilft denen nicht weiter. Und dann gehen die irgendwo in die alternative Richtung.
Das stimmt.
Und werden im schlimmsten Fall krank.
Das stimmt.
Jetzt bin ich fertig.
Okay. Was hat uns denn die letzten 2 Wochen bewegt?
Erzähl hast mal, du hast du was aufgeschrieben?
Ja, ich hatte was aufgeschrieben, aber hast du auch was?
Ich hatte auch was aufgeschrieben, aber ich habe es wieder vergessen.
Ach so, okay, dann erzähle ich einfach. Also ich war letzte Woche auf dem Ärztetag in Leipzig. Oder diese Woche. Ich bin dabei ein bisschen früher nach Hause gekommen, am Mittwoch schon, anstatt jetzt heute erst. Das war eine extrem interessante Erfahrung. Das war das erste Mal, dass ich mit auf dem Ärztetag da war.
Na, cool.
Ich war von der Ärztekammer eingeladen worden zum Dialogforum für junge Ärztinnen und
Ach,
Ärzte.
Cool, das ist ja richtig schön.
Ja, und es ging über die KI in der Medizin, das war sehr spannend. Und die letzten Tage gab es dann halt auch wichtige Themen wie die Weiterbildung, wie sich weiterentwickelt. Und unter anderem wurde gestern die GOE, die neue GOE, durchgewunken beim Ärztetag. Das war
für Nichtwisser, was ist die GOE?
Das ist die Abrechnungsvorschriften für die privaten Krankenkassen, also wie wir Ärzte abzurechnen haben. Bei Privatpatienten.
Und Ordnung für Ärzte.
Genau. Und gleichzeitig wurde auch von den Ärzten Stellung genommen zum Paragraph 218, dass es entkriminalisiert wird. Und trotzdem noch die Beratung beibehalten wurde, aber es wurde entkriminalisiert. Und das finde ich sehr gut.
Paragraph 218, auch wer sagt, den vielleicht jetzt gerade nicht im Kopf hat, da geht es um die Schwangerschaftsabbrüche. Und
genau.
Da waren doch auch die Werbungsmaßnahmen
von den Schwangerschaftsabbrüchen, genau.
Angeblich da Ärzte für Werbung gemacht hätten.
Obwohl das einfach nur auf der Website stand, dass die das machen.
Angeboten.
Genau, aber das fand ich 2 positive Punkte. Und ich weiß, dass über die GOE viel diskutiert wurde und dass es da auch unterschiedliche Meinungen in den unterschiedlichen Fachbereichen gibt.
Ja,
aber was ich finde bei der GOE, bei der neuen GOE, dass einfach die sprechende Medizin stark befürwortet wird und mit der KI wird das, denke ich, auch immer wichtiger.
Die KI, die nimmt uns doch die Arbeit dann weg irgendwann. Sollen
ja,
die dann
das
KI
kann
da
passieren.
Hinsetzen und kriegen Geld dafür? Oder?
Ja, da wird auch drüber diskutiert, dass, wie KI zukünftig abgerechnet werden kann.
Da hatte ich an Silvester ein langes Gespräch drüber. Ich bin schon in das neue Jahr gestartet, total demoralisiert, weil mir der Freund gesagt hat, ja, kannst du eh vergessen, in ein paar Jahren bist du aussortiert.
Ja, das ist halt
das macht dann
Thema.
So eine nette KI für dich.
Ja.
Und deine Patienten werden das total einfühlsam und super finden. Und ich habe dann gesagt, ja, nee, irgendwie
doch, da gibt's ja Studien
Beziehung
zu.
Und bla bla bla.
Nee, nee.
Und er so, ja, wart's mal ab.
Ja. Das ist halt wirklich so, wir müssen echt aufpassen, dass wir uns selbst nicht abschaffen. Es wird am Anfang noch so sein, dass die unsere Meinung hören wollen, aber nachher ist es nicht mehr wichtig.
Gut, dann kommen wir doch zur nächsten Kategorie, die da wäre. Neues aus der Hausarztpraxis. Heute mit dem Thema, bitte beim Hausarzt und auch bei anderen Ärzten nicht machen.
Genau. Und zwar, wenn man Feedback hat. Ist ja gut. Ich bin offen für Feedback, gerne auch kritisches Feedback. Ich denke, nur so kann man besser werden. Aber bitte face-to-face, also persönlich besprechen. Und nicht online schreiben. Nachher kann man, wenn man ein Gespräch hatte und immer noch der Meinung ist, dass man nicht offen für Feedback war, kann man es meiner Meinung nach auch gerne online schreiben. Aber einmal da sein und dann sofort eine negative Rezension online auf Google einschreiben, finde ich nicht fair. Da hat man auch keine Chance, irgendwie Sachen zu erklären. Und das war mir ein Anliegen.
Ja, das kann ich gut verstehen. Das ist für viele aber, glaube ich, auch das Schwierige, ne? Ein Feedback persönlich zu übermitteln, anstatt mal eben, gerade wenn man irgendwie sauer ist, weil irgendwas nicht so gelaufen ist, wie man das wollte, dann schreibt man da so ein schnelles, unpersönliches Feedback und hat irgendwie seine Wut da abgelassen.
Mhm.
Und es ist halt immer noch so, dass die Leute, die unzufrieden sind, schreiben schneller ein Feedback als die Leute, die zufrieden sind.
Genau.
Trotzdem kann das halt auch sehr viel zerstören, weil viele Menschen gucken, auch gerade wenn die Ärzte suchen, suchen die nach den Rezensionen.
Genau, und manchmal, und man muss auch ehrlich dazu sagen, wir Ärzte sind ja auch Menschen, haben einfach mal nicht einen guten Tag und kommen dann vielleicht etwas pumpiger rüber oder weniger nett oder sowas. Und das ist gar nicht auf den einzelnen Personen bezogen, sondern einfach, dass man selbst nicht so gut drauf ist. Das sind ja auch Faktoren, die mitspielen. Ich weiß, das sollte nicht, aber ich glaube, jeder hat mal einen schlechten Tag, auch auf der Arbeit.
Ja, und manchmal ist es ja auch so, dass man mit Patienten Dinge bespricht, die den Patienten nicht passen.
Ja.
Die aber medizinisch eben so sind. Da denke ich jetzt zum Beispiel an gewisse Medikamente, die man vielleicht nicht verschreibt oder verordnen kann. Oder die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die gewünscht wird und die eben nicht nach der gewünschten Länge und der Diagnose ausgestellt wird, die man da draufstehen haben will als Patient. Das kann halt schon Frust auslösen.
Ja, und das ist aber dann keine gerechtfertigte Frust, weil wir da nichts dran können. Und gleichzeitig, was mich bei diesen Google-Rezensionen oder Yameda-Rezensionen auch stört, ist, wir können da ja nicht richtig Stellung nehmen. Wir müssen ja extrem aufpassen, wie wir Stellung nehmen, weil wir dürfen hier gar nicht viel Information geben. Oder wir können uns gar nicht rechtfertigen in dem Sinne, warum wir bestimmte Sachen so gemacht haben, wie wir es gemacht haben, weil wir einfach dann noch der Schweigepflicht unterordnet sind.
Andererseits stellt sich mir dann die Frage, wenn jetzt jemand ins Internet schreibt, ja, ich bin sauer, weil ich hatte Schnupfen und habe dann nur 2 Tage Krankmeldung bekommen anstatt von 5, wie ich eigentlich wollte. Das wird keiner schreiben, muss man sich für schämen. Aber wenn du dann da antwortest, ja, ich habe sie wegen des Schnupfens nur 2 Tage krankgeschrieben, weil sie hatten kein Fieber und was weiß ich. Ist das dann nicht auch legitim? Der Patient hat sich ja selber entschlossen, das zu veröffentlichen.
Ja, aber wenn das so plakativ ist, ja okay. Aber es gibt ja dann auch welche, die das nicht ganz so plakativ sagen. Und da ist die Antwortmöglichkeit wesentlich geringer. Und man muss extrem vorsichtig sein, was man schreibt und wie man schreibt.
Würde mich aber mal interessieren, was da die juristischen Vorgaben sind.
Schweigepflicht ist ja mit so das Wichtigste, was es gibt.
Auf diesen Punkt können wir, denke ich, auch den Podcast für heute beenden. Bei Feedback schreibt uns doch gerne mal unter dasmachtdannderhausarzt@gmail.com. Ihr dürft auch gerne konstruktive Kritik dalassen.
Genau.
Ihr dürft uns gerne Themenvorschläge schicken oder alles andere, was ihr sonst mal sagen wolltet, außer es ist ausfällig, dann wollen wir es nicht so gerne hören.
Keine Hasskommentare.
Ja, bitte nicht. Und damit sagen wir,
um den Rest kümmert sich dann der Hausarzt.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.